Willkommen zu Off the Record, dem Podcast über künstliche Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe und heute euer Podcast-Host. Bei Off the Record spreche ich mit Menschen, die ganz nah dran sind beim Thema KI. Wir sprechen über die technologischen Herausforderungen, die sie gerade beschäftigen, aber eben auch darüber, wie sie zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Auch dafür habe ich heute wieder einen absolut spannenden Gast bei mir. Daniel Pleuß, AI Innovation Manager bei der NOZ MAN. Viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen bei Off the Record. Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Du bist ja im Moment bei der NOZ als Innovationsmanager angestellt. Und das klingt schon super spannend. Ich freue mich total, jetzt mit dir ein bisschen einzusteigen in das, was du gemacht hast, um sozusagen an den Job zu kommen, den du jetzt machst, das besser zu verstehen, dich auch ein bisschen besser nochmal kennenzulernen. Und würde gerne mit dir einsteigen, eigentlich an den Beginn deiner beruflichen Laufbahn und auch deine Studienzeit. Du hast mir eben gesagt, du bist halb Kaufmann, halb Techie. Wie war das, als du angefangen hast zu studieren? Hattest du bestimmte Vorlieben und Interessen? Hast, glaube ich, einen kaufmännischen Bachelor als erstes gemacht, oder?
Genau. Ich habe tatsächlich zuerst eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Also ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Feld.
Ja.
Und bin dann da so irgendwie so stückweise reingerutscht in KI, Data Science, Machine Learning.
Ja.
Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht, das war bei einem Tochterunternehmen der NOZ.
Mhm.
Also deshalb auch irgendwie schon erste Berührungspunkte damit gesammelt. Und habe dann Marketing-Kaufmann gelernt, habe das auch ein Jahr noch gemacht. Aber habe dann irgendwann entschlossen, okay, ich möchte ein bisschen analytischer arbeiten, ich möchte nochmal studieren gehen und habe dann halt, ja, klassische Wirtschaftswissenschaften gemacht, so viel auch VWL, viel Wirtschaftsinformatik und habe dann da so ein bisschen entdeckt, okay, ich möchte analytischer arbeiten.
In deiner Zeit, wo du da quasi als Wirtschaftswissenschaftler studiert hast, womit hast du dich so inhaltlich beschäftigt? War das viel Statistik? Hast du schon Programmiersprachen kennengelernt?
Ja, tatsächlich. Also es war ganz witzig. Ich hatte in meiner Bachelorarbeit tatsächlich dann auch erste Berührung mit Machine Learning. Also ich habe so ein, ich lache immer, wenn ich die noch lese, weil ich weiß auch nicht, ob ich das damals alles so richtig verstanden habe.
Ja.
Aber ich habe dann damals geschrieben darüber, wie man anhand von YouTube-Beiträgen vorhersehen kann, wie dann nachher das Ergebnis eines Kinofilms ist.
Okay.
Da habe ich mir dann die Trailer angeguckt und habe dann analysiert, okay, welche Auswirkungen hat das dann auf den Filmerfolg? Also die Stimmung, die da in den Kommentaren und sowas herrschte. Und.
Ach, spannend. Also du hast nicht nur die Filme dir inhaltlich angeguckt, sondern dann auch die Kommentare und die Engagement-Metriken oder ähnliches.
Genau. Ich habe dann geguckt, welche Stimmung in den Kommentaren war, also ob die Leute das irgendwie gut fanden oder schlecht fanden oder irgendwie neutral. Und habe dann so ein bisschen so eine statistische Analyse gemacht und geguckt, welchen Einfluss das hatte.
Und?
Es ist ganz interessant, wenn und ich übernehme jetzt keine Garantie für die Methodik, ist auch schon ein bisschen her. Aber was ich damals rausgefunden habe, ist, dass Filme, die ein gutes Feedback kriegen, die werden natürlich, haben ein besseres Ergebnis, aber auch Filme, die ein schlechtes Feedback haben, kriegen ein besseres Ergebnis. Filme, die sehr neutral ankommentiert werden, da ist das Ergebnis dann meistens auch nicht so gut.
Spannend, aber irgendwie auch nachvollziehbar so vom Common Sense, oder?
Also, ja, es lohnt sich zu polarisieren.
Richtig, genau, ja. Ja, spannend. Also kann man schon so ein bisschen sagen, dass du relativ früh auch gemerkt hast, dass du ein großes Interesse auch daran hast, mit Daten zu arbeiten?
Ja, total. Also ich habe so Programmieren, mit Daten arbeiten, das hat mir eigentlich schon dann immer mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwie auch so über die ganzen nächsten beruflichen Stationen, ich war dann noch ein Jahr bei der NOZ als Produktmanager, habe dann aber auch gemerkt, ich möchte eigentlich mich mehr in so eine analytische Richtung entwickeln.
Ja, spannend. Du bist ja dann, nachdem du bei der NOZ nochmal eine Zeit verbracht hast, zu eBay gegangen.
Ja.
Das klingt ja super spannend. Wo war das eBay Office?
Genau, das war in Berlin.
In Berlin, okay. Bist du dann umgezogen?
Ja, genau. Also, ich bin dann umgezogen. Ja. Ich habe dann gedacht, okay, Eigentlich war das so eine ganz andere Geschichte. Da wollte ich nochmal einen Master machen und dann habe ich gedacht, komm, machst du jetzt nochmal irgendwie ein cooles Praktikum, 6 Monate.
Ja.
Bin dann nach Berlin gezogen, habe dann gedacht, da bleibe ich jetzt 6 Monate, mache bei eBay Praktikum.
Mhm.
Und dann war es aber so gut, dass ich dann am Ende noch 5 Jahre länger da geblieben bin. genau, also so ist das dann irgendwie entstanden.
Ja. eBay ist natürlich, wenn man das jetzt mit der Medienwelt vergleicht oder auch sozusagen mit uns Medienhäusern, die schon ein bisschen älter sind und auch ein bisschen aus einer anderen Zeit stammen mit irgendwie den Tageszeitungen, Printproduktionen, glaube ich, ein ganz anderes Klima. Wie hast du das wahrgenommen? War das spannend für dich, da auch irgendwie in so eine neue Welt einzutauchen?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch so an 2 Sachen. So, das erste war, ich kam da zum Bewerbungsgespräch und auf einmal ging es auf Englisch los.
Okay.
Also damit hätte ich dann nicht gerechnet und das zog sich dann halt so durch. Aber das hat halt auch geklappt. Das war einmal Sprung ins kalte Wasser, aber am Ende hat das ganz gut funktioniert.
Ja. Das heißt, Business-Sprache war Englisch
dann? Ja, genau.
Ja? Ja. Und auch internationale Teams oder sozusagen mehrsprachige Teams?
Ja, genau. Ich bin in einem deutschen Team angefangen. Da hatten wir natürlich sehr viel mit internationalen Teams zu tun, aber dann später auch europäische Teams und auch global.
Mhm.
Also wirklich die ganze Palette.
Ja. Und womit hast du dich da inhaltlich beschäftigt?
Also das hat immer so ein bisschen geschwankt. Im ersten Teil war das programmatisches Advertising.
Mhm.
Also wie können wir unsere Werbeflächen über Marktplätze verkaufen?
Mhm.
Und habe dann da so viele Sachen im Bereich Business Intelligence gemacht. Also klassisch irgendwie mit Datenbanken zu arbeiten, Dashboards zu bauen, Analysen zu produzieren. Also solche Sachen habe ich viel gemacht.
Mhm.
Und dann nachher hat sich das so ein bisschen gewandelt. Nachher wurde das immer analytischer. Ich hatte dann eine Position, da war ich Sales Analyst, also war auch eine ganz interessante Zeit, habe da dem Sales Director für Europa geholfen, den Überblick zu behalten über die verschiedenen Länder, über die verschiedenen Produkte und da so auch viel Einblicke in so Politik so eines großen Unternehmens bekommen.
Mhm.
Also das war sehr spannend. Und zum Schluss hatte ich dann eine sehr technische Rolle. Da war ich dann als Data Scientist und habe da wirklich an Produkten gebaut.
Mhm. Ja, ja. Ging es dann auch ein bisschen mehr in die Richtung, dass man stärker auch automatisiert hat oder dass man auch versucht hat, algorithmisch quasi noch im Werbebereich zu optimieren?
Ja, genau darum ging es halt. Also gerade vor allem in der letzten Zeit ging es dann darum, dass wir, also dass dieses traditionelle Kampagnenverkauf, das ist natürlich nicht immer was von der Performance am besten funktioniert. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt Werbung für Turnschuhe machen und dann suchst du raus, okay, wir möchten die Werbung ausspielen an Männer von 30 bis 50, die in Städten wohnen. Mhm. Das muss ja nicht immer zwangsläufig die beste Methodik sein, seine Zielgruppe auszuwählen.
Ja. Ja.
Und genau an solchen Algorithmen habe ich dann mitgearbeitet, die Werbung dann ein bisschen intelligenter ausspielen, sich dann dynamisch die Zielgruppen suchen.
Mhm. Spannend. Würdest du jetzt sagen, dass die Erfahrungen, die du da gesammelt hast, noch heute in deine jetzigen Rollen sich irgendwie bemerkbar machen? Weil in den Medienhäusern ist ja sozusagen auch das Werbegeschäft ein Teil des Geschäftsprozesses.
Ja, genau. Also ich habe mit dem Werbegeschäft also die Rolle, die ich jetzt habe, die ist viel, viel breiter. Also habe ich mit dem Werbegeschäft jetzt tagtäglich gar nicht mehr ganz so viel zu tun mit Programmatic Advertising. Aber ich glaube, das hat mir schon geholfen, nochmal so ein paar Sachen besser zu verstehen oder so ein Gefühl für dieses ganze Werbeökosystem irgendwie zu bekommen.
Mhm. Ja, ja. Nach den 5 Jahren, die du dann bei eBay in Berlin warst, hast du nochmal eine weitere berufliche Station gesucht und bist zu Schibsted gewechselt. Wie ist es dazu gekommen? Also von Berlin nach Stockholm?
Ja, das war eigentlich eher so ein bisschen privat initiiert, weil meine Frau und ich uns gesagt haben, bevor wir jetzt irgendwie sesshaft werden, lass uns doch nochmal eine Zeit ins Ausland gehen. Und dann haben wir geguckt. Und dann hat es bei Schibsted ganz gut geklappt. Also ich glaube, die waren ganz froh, dass die jemanden gefunden haben, der schon sowohl in der Zeitungsbranche, in der Verlagsbranche Erfahrung hatte und bei den Marktplätzen, weil die damals ja noch beides in einer Firma gebündelt hatten. Ja, und so hat es dann bei Schibsted geklappt. Und dann haben wir 2 Jahre in Skandinavien verbracht.
Ja, Wahnsinn. Klingt total spannend und natürlich auch spannend, weil Schibsted immer wieder rangezogen wird als Beispiel für wirklich ein innovatives Medienhaus. Also von Deutschland aus blickt man ja gerne nach Skandinavien, wo viele Sachen vermeintlich besser, progressiver laufen. Und gerade Schibsted wird dann ja gerne auch als Beispiel angeführt. Wie hast du das erlebt? Wie war das für dich?
Ja, also das kann ich auch nachvollziehen. Also das ist halt wirklich ein sehr gutes Unternehmen. Die haben einen hohen Schwerpunkt auf Innovation und auch sehr berechtigt. Also ich habe das sehr positiv da wahrgenommen und habe auch, glaube ich, viele Sachen so mitnehmen können.
Ja, spannend. Lass uns das nochmal ein bisschen plastischer machen. Also wie hast du sozusagen das erlebt, da zu arbeiten und wie habt ihr da als Team zusammengearbeitet? Du sagst, es war jetzt ein bisschen mehr technologisch orientiert, aber kannst du das nochmal ein bisschen klarer machen? Also auch im Vergleich zu dem, was du vielleicht ja schon bei der NOZ kennengelernt hast.
Ja, klar. Gerne. Also ich glaube, zum Kontext muss man sagen, ich bin damals angefangen, 2-3 Monate vor ChatGPT. Und damals in dem AI-Enablement-Programm.
Also das hieß schon AI quasi vor ChatGPT.
Genau. Ja. Wir haben immer gewitzelt damals vor AI, dass man irgendwie ein Drittel unseres Gehaltes dafür zahlt, dass wir jeden Tag AI sagen müssen. Weil es gibt ja noch so diese alte Debatte, dass Leute, irgendwie Data Scientists, nicht so gerne AI gesagt haben, noch vor 3-4 Jahren.
Richtig.
Wenn man gesagt haben, das ist Machine Learning.
Ja, genau. AI ist sozusagen das Buzzword, was man oben raufklickt, klebt, aber ja.
Ja, genau. Und die haben aber schon vorher mit diesem AI-Enablement-Programm gestartet und auch schon bevor ich gekommen bin.
Ja.
Wir haben dann irgendwie so den Plan gehabt, also wir waren so ein kleines Team, so zu Beginn, ich glaube 4 Leute. Und wir haben am Anfang schon den Plan gehabt, also uns irgendwie sehr stark auf so Recommender-Systems, Empfehlungssysteme zu spezialisieren, irgendwie Sachen wie Suche und. Und da war dieser ganze, also das war schon furchtbar fortschrittlich, fand ich. Und dieses ganze Gen AI, das hat dann aber nochmal mit ChatGPT eine ganz, ganz andere Wendung genommen.
Ja. Und wart ihr quasi so eine Art Taskforce oder Spezialeinheit, die dann sich dieses AI-Thema angeeignet hat?
Ja, genau. Wir waren eine Gruppe, ich glaube am Anfang 4 Leute, am Ende waren es dann 7 oder 8. Und wir haben uns gekümmert um Sachen wie Trainings, die Community, Kooperation mit Universitäten.
Okay.
Aber auch, und das war so mein Fachgebiet, wir haben auch so eine Inhouse-Beratung aufgebaut, wo wir gesagt haben, Leute, die jetzt irgendwie KI-Projekte starten möchten, ob das dann aus kaufmännischer Perspektive ist oder aus technischer Perspektive, denen helfen wir. Denen helfen wir dabei. Und darum habe ich mich dann gekümmert, zuerst alleine, nachher mit 3 Kollegen noch. Und das war eine ganz spannende Zeit.
Und wie hast du die Verzahnung im Unternehmen wahrgenommen? Wart ihr sozusagen gut integriert und wie war generell sozusagen auch die Zusammenarbeit unter den Entwicklern oder den auch Verantwortlichen für die digitalen Produkte?
Genau, also wir saßen in der zentralen Tech-Einheit. Und anfangs haben wir viele Roadshows gemacht und sind viel durchs Unternehmen gegangen, haben uns vorgestellt, weil also das läuft ja da auch nicht anders als bei jedem anderen Unternehmen. Also du musst ja erstmal irgendwie Bekanntheit schaffen innerhalb des Unternehmens.
Ja.
Da haben wir viel Zeit drauf verwendet. Dann kam ChatGPT, hat sich alles komplett gedreht und unsere Postfächer und Chatverläufe waren auf einmal voll. jeder kannte uns und wir mussten eigentlich schon sehr stark priorisieren, wo wir dann mitarbeiten können und wo nicht.
Ja, du sprichst es gerade schon an. Du warst ja genau zu der Zeit, wo ChatGPT dann veröffentlicht wurde und als SaaS-Tool sozusagen auf den Markt kam, auf dem europäischen Markt auch. Warst du bei Schibsted und du sagst, die Inboxes waren auf einmal voll mit Anfragen. Vielleicht nochmal aus deiner persönlichen Perspektive. Ich meine, du hast dich jetzt wirklich ja viele Jahre schon mit Machine Learning beschäftigt, hast in deiner Bachelorarbeit schon Algorithmen benutzt. Hast du zu dem Zeitpunkt das schon antizipiert? Also wusstest du oder hast du dann gedacht, jetzt wo ChatGPT da ist, na, das war klar, dass das jetzt kommt? Oder warst du auch ein Stück weit überrascht?
Also beides, glaube ich. Also ich habe, also klar, man kannte schon irgendwie den OpenAI Playground mit GPT-3, was dann irgendwie schon Sachen vervollständigen konnte und auch mal ein Gedicht irgendwie geschrieben hat, das kannte ich alles schon. Also so von technischer Perspektive war das jetzt, glaube ich, nicht so überraschend. Was für Auswirkungen das dann hatte. Also das war wirklich, wirklich überraschend. Also ich habe vorher auch irgendwie privat lange versucht, so einigen Leuten in meinem Umfeld zu erzählen, was ich eigentlich beruflich mache. So nach ChatGPT war es dann allen irgendwie klar.
Ja.
Und dass sich das dann so auch in die Breite trägt, das war doch sehr überraschend.
Ja. Und dann hat sich sozusagen auch die Arbeit für euch im Team verändert. Also habt ihr dann auch quasi so einen Themenshift vollzogen nach dem Release von ChatGPT?
Ja, genau. Also auf einmal war viel NLP, Natural Language Processing, im Fokus. Und wir haben dann auch viele Projektanfragen aus dem Bereich bekommen. Also wir hatten oft die Situation, dass dann irgendwie Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler sich gedacht haben, okay, wir bauen jetzt was Neues. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie wir das mit der KI da drin machen. Und deshalb fragen wir mal die Experten. Und dann waren wir quasi als Experten in vielen Projekten drin. Also ich habe dann viel wissenschaftliche Paper gelesen, viele Entwickler unterstützt bei Programmierung und Co. Und wie kriegen wir es in die Cloud und solchen Fragen.
Ja, es klingt super spannend. Es ist, glaube ich, auch irgendwie eine tolle Chance natürlich gewesen, an einem Ort, der technologisch schon sehr offen ist und ja auch in vielen Schritten schon sehr weit ist, dann auch diesen Moment mitzuerleben. Trotzdem hat es dich dann jetzt doch im letzten Jahr nochmal an eine neue Station verschlagen. Du bist jetzt bei der NOZ als AI Innovation Manager. Wie kam es dazu, dass du jetzt das schöne Stockholm verlassen hast?
Ja, also meine Frau und ich, wir hatten gesagt, wir wollten wieder zurück, mehr in die Nähe, wo wir aufgewachsen sind, hier in Norddeutschland.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, bei der NOZ haben die einen KI-Innovationsmanager gesucht. Ich kannte noch ein paar Leute von früher. Mhm. Ich wusste ungefähr, worauf ich mich einlasse und habe mir gedacht, okay, also das, was wir da bei Chipset gemacht haben, das können wir doch so in ähnlicher Form auch gut bei der NOZ machen. Mhm. Und ja, dann kam es relativ schnell zusammen und August saß ich dann da.
Mhm, ja, also verhältnismäßig aber noch relativ frisch in der neuen Rolle.
Ja.
Natürlich für dich ein bisschen Heimspiel. Du kommst zurück an einen Ort, den du schon kennst, auch eine Region, die du, glaube ich, gut kennst, auch deine Heimatregion ist. Wie ist dein Fazit bisher bei der NOZ in der neuen Rolle?
Ja, also total positiv eigentlich. Mhm. Also ich glaube, ich habe eine gute Autonomie da. Ich kann da viel bewegen. Mhm. Und wir schaffen gerade ganz viele gute Sachen. Mhm. Und es ist furchtbar, furchtbar aufregend, ein bisschen stressig auch.
Ja.
Aber das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Also ich bin persönlich so ein Typ, ich brauche immer eine neue Herausforderung und es muss sich immer was entwickeln.
Ja.
Und dann bin ich irgendwie gestresst, aber glücklich meistens.
Ja. Lass uns noch mal ein bisschen über die NOZ selbst sprechen. Wir haben das jetzt quasi so eingeführt, aber das da verbirgt sich natürlich die neue Osnabrücker Zeitung hinter. Aber ihr seid ja viel mehr als nur eine Zeitung, ja ein komplettes Medienhaus. Kannst du das kurz beschreiben, was die NOZ eigentlich alles ist?
Ja, genau. Also eigentlich sagt man ja immer NOZ, MHN Medien.
Mhm.
Und NOZ, also Neue Osnabrücker Zeitung, ist so das Stammhaus aus Osnabrück. Auch da in der Region sehr stark noch vertreten, was da so drumherum liegt. Ich komme gebürtig zum Beispiel aus dem Emsland.
Ja.
Hat dann vor 8-9 Jahren fusioniert mit der MHN, also einer größeren Verlagsgruppe hier, vor allem in Schleswig-Holstein.
Mhm.
Und ist jetzt quasi dann in ganz Norddeutschland vertreten. Also auch ein großes Medienhaus. Ich glaube, wir sind jetzt 2700 Mitarbeiter. Ganz viele Titel. Ich glaube, es waren zuletzt knapp unter 60.
Mhm.
In in allen Bereichen, also wirklich nicht nur Journalismus, sondern auch Tech, kaufmännische Bereiche, Logistik, Druck, also alles, was zu so einem Medienhaus dazugehört.
Ja. Und wie kann man sich deine Rolle in diesem Medienhaus vorstellen? Also wie bist du aufgehangen? Wie ist das organisatorisch gelöst? Können alle Bereiche auf dich zugehen oder bist du nur für bestimmte Bereiche zuständig?
Genau, also ich bin als KI-Innovationsmanager vor allem auf der strategischen Ebene tätig. Mhm. Also ich versuche, ja, KI in die richtigen Bahnen zu lenken, wobei aber auch die Fachbereiche bei uns eine Verantwortung haben, dafür KI selbstständig irgendwie zu denken und selbstständig zu integrieren. Aber ich bin auf strategischer Ebene und ich bin auch für das ganze Medienhaus zuständig. Also nicht nur Journalismus, sondern auch für alle anderen Bereiche.
Ja, spannend. Hast du dann selbst noch Berührungspunkte mit der Entwicklung von Apps oder irgendwie im Gen-AI-Bereich? Codest du noch selber oder?
Ja, manchmal schon. Also ja. ich kann dann auch nicht ruhig sitzen. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann mal so einen freien Freitagnachmittag habe, da hält mich dann noch nichts ab.
Ja, okay. Aber in deiner täglichen Arbeit sind sozusagen, ist das Hands-on-Coding oder ähnliches jetzt nicht mehr so zentral?
Nee, vor allem wir sind jetzt dabei, auch größere Strukturen aufzubauen zu dem Thema. Und da ist es halt so, dass ich zeitlich auch nicht mehr so viel dazu komme.
Klar. Und gibt es aber so ein AI-Innovation-Labor oder ein Entwicklungsteam bei euch, die sich mit dem Thema beschäftigen? Oder wie ist das gelöst?
Genau, also wir bauen jetzt gerade da neue Strukturen auf. Mhm. Oder was heißt neue Strukturen? Wir verbessern Strukturen, die wir bereits haben,
ja,
einfach um da ein bisschen schneller voranzukommen. Und wir haben ein KI-Programm und das besteht so quasi aus zwei Teams. Das erste Team ist so ein KI-Expertenteam aus den Fachbereichen. Mhm. Die sind halt dazu da, irgendwie das Gesicht des Fachbereiches zu sein, da Feedback rauszubringen, sowas wie Trainings, Coachings zu machen, aber auch so erste Use Cases selber umzusetzen. Mhm. Das sind so Experten, die wir dahin bringen, dass die sowas machen können. Und dann haben wir natürlich ein Tech-Team noch. Mhm. Da haben wir gesagt, wir haben ein Data-Team, was sehr, sehr gut funktioniert. Die haben auch viele gute Sachen gemacht, auch schon ein bisschen KI, aber die haben halt nicht die Ressourcen. Und da haben wir gesagt, okay, die stocken wir noch auf. Mhm. Und da suchen wir gerade auch noch am Markt Leute, die uns da verstärken.
Okay. Spannend. Also ihr seid gerade noch auf der Suche auch nach neuen
Tagen. Ja, genau. Okay,
das klingt ja auch sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt ein bisschen darüber reden, was ihr schon geschafft habt oder was ihr auch gerade ganz konkret macht bei der NOZ immerhin, gibt es da bestimmte Projekte, die du hervorheben würdest, wo du sagst, da habt ihr jetzt schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht?
Ja, ich glaube, wir haben schon ganz viele kleine Schritte in die richtige Richtung gemacht. Wir sind natürlich angefangen, und ich glaube, das haben viele auch so gemacht, im redaktionellen Bereich sehr stark. Also wir haben ein Tool, nennt sich KI-Buddy, haben wir gebaut. Das ist einfach so ein Werkzeugkasten für Journalisten, um Textelemente zu generieren, Transkriptierung zu machen, ein bisschen Sparring zu bestimmten Themen zu bekommen. Und. Also ich glaube, das war so das erste Projekt und ist auch bei uns das größte bisher gewesen. Und also das geht gerade auch so ein bisschen in den Bereich CMS rüber, also dass es integriert wird, dann noch näher am Journalisten dran ist und noch einfacher in der Handhabung.
Ja.
Und ansonsten sind wir gerade fleißig dabei, auch irgendwie die anderen Bereiche mit KI zu infizieren. Und da vor allem in der Vermarktung haben wir jetzt das erste Projekt gestartet, wo wir so ein Tool gebaut haben zur Kundenrecherche, Ideengenerierung, einfach um den Verkäufern da mehr Zeit zu geben, irgendwie auf der Straße zu sein, zu verkaufen, statt irgendwie sich durch ganz viele Websites zu klicken und. Und da sind wir gerade auch sehr stark unterwegs.
Gibt es irgendwie zusammenfassenden Begriff, wie du beschreiben könntest, wie ihr KI nutzen wollt. Also
ja. Ich glaube, das Ganze hat bei uns irgendwie so zwei Stoßrichtungen. Ich glaube, das eine ist, dass wir gucken, okay, wie können wir Journalismus in die Zukunft führen? Also sowohl auf der Seite des Nutzungsinterfaces, also wie können wir unsere Portale und Webseiten und Apps dafür bereit machen. Und das Zweite natürlich, wie können wir die Journalisten unterstützen. Aber ich glaube, neben dem Journalismus gibt es halt auch noch die ganzen anderen Bereiche im Verlag. Und da gucken wir, wo können wir Prozesse besser machen, wo können wir Leute unterstützen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren.
Ja.
Oder wo können wir auch so Sachen einbauen wie zum Beispiel Coachings, dass wir auch Tools bauen, mit denen die Leute besser werden. Nicht nur, dass irgendwie Arbeitsprozesse automatisiert werden, sondern auch, wie können wir die Leute selber mit Hilfe von KI besser machen.
Mhm. Hast du irgendwie Erfahrung gesammelt, wie man Leute am einfachsten und am besten begeistern kann für KI?
Ich fange mal an, Leuten zu erzählen, also nutzt das relativ, fangt relativ einfach an mit der KI. Jetzt viele glauben dann immer irgendwie, oh, wie kann ich das für meine Arbeit nutzen, denken sich was ganz Kompliziertes aus und dann funktioniert das nicht und sind dann frustriert. Mhm. Aber ich glaube, man braucht diese Momente, wo man mal was ganz Einfaches macht. Und das kann auch vielleicht dieses klassische Geburtstagsgedicht sein oder mal sich ein Rezept machen lassen, sodass man einfach langsam mal Erfolgserlebnisse sammelt und wirklich da Schritt für Schritt sich reinarbeitet. Und ich glaube, dann kommt die Begeisterung von ganz allein.
Und gibt es irgendwas, wie man das leichter machen kann, Menschen in diese Situation zu bringen, diese Erfahrung zu sammeln? Also ich glaube auch, das ist ein wichtiger Bestandteil und auch ein Schlüssel eben, dass man wirklich alle Kolleginnen und Kollegen in einem Unternehmen, wenn man eben in so einer Verantwortung ist wie du, die Möglichkeit bietet, eben diese Erfahrung auch zu sammeln, weil ich glaube auch, das ist ein Schlüsselmoment. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so können wir sie da sozusagen hinbringen? Also versucht ihr das zum Beispiel über den KI-Buddy zu lösen oder geht es eher über das direkte Kommunizieren? Was sind da eure Erfahrungen?
Ja, ich glaube, am Ende muss man dann einen ganzheitlichen Ansatz fahren.
Ja.
Und was wir natürlich machen, ist viel Kommunikation. Also wir haben einen KI-Stammtisch alle 2 Wochen, wo sich Interessierte treffen. Wir haben Communities im Intranet und im Google-Chat. Also wir versuchen wirklich, die Leute zusammenzubringen und denen zu zeigen, okay, das ist jetzt nichts, wovon man Angst haben muss, sondern das ist was man auch sehr einfach benutzen kann. Wir machen dann auch Webinare und solche Sachen zum Thema Präsenzveranstaltungen. Sind wir gerade überlegen, wie wir das am besten machen können. Mhm. Also wir versuchen da wirklich die Leute auch in der Breite mitzunehmen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch eine Arbeit. Das ist eine Fleißarbeit. Da muss man irgendwie immer wieder die Leute mit KI konfrontieren und denen immer wieder versuchen, die Ängste zu nehmen.
Würdest du das auch als eine der größten Herausforderungen beschreiben, die ihr gerade anpacken müsst im Bereich KI?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, weil, also eine Herausforderung ist ja, dass KI, das wird uns ja alle betreffen. Und das wird bei uns alle 2700 Mitarbeiter betreffen. Und
weil es sowieso alle Menschen betreffen wird.
Genau. Also alle, die so einen klassischen Bürojob haben, wird das schon irgendwie betreffen. Und mit der kleinen Truppe, mit der man dann an dem Thema KI arbeitet, ist es natürlich nicht unbedingt möglich, dann jeden Einzelnen an die Hand zu nehmen und da in die KI-Welt zu führen. Also muss man da Mechanismen finden, glaube ich, wie man das Ganze so ein bisschen skaliert. Und ich glaube, das ist gerade eine unserer Herausforderungen. Mhm. Und wir haben da jetzt erste Schritte gemacht, indem wir gesagt haben, okay, wir bauen neben so einem Tech-Team auch ein Team auf mit KI-Experten aus Fachbereichen. Aber ich glaube, da werden wir in Zukunft auch noch viel, viel überlegen müssen, wie wir am besten auch KI in die breite Masse reinbekommen.
Ja. Ich glaube, eine Möglichkeit, das ja auch, oder eine große Einstiegshürde für viele ist ja sozusagen, dass oft sehr schnell sehr technisch wird. Ich glaube, auch einer der großen Erfolge, warum KI gerade so populär geworden ist, ist eben, dass natürliche Sprache jetzt auch Computersprache sein kann oder sozusagen Computer steuern kann. Wie nutzt ihr quasi auch Möglichkeiten, eben Leute, die nicht Programmierer sind, zu enablen, mit KI was zu machen? Also baut ihr auch irgendwie Lösungen? Ist das ein Ansatz von euch zu sagen, wir versuchen irgendwie Lösungen zu bauen, die eben auch nicht Programmierern, nicht Leuten, die irgendwie Softwarekenntnisse haben, was mit KI zu machen, zum Beispiel mit so No-Code oder Low-Code-Tools oder ähnliches? Mhm.
Ja, genau. Also das ist gerade auch eine Überlegung oder auch ein Feld, in dem wir schon aktiv arbeiten. Mhm. Wir haben so ganz viele Use Cases, wo jemand sagt, oh, ich muss hier jeden Montag diese Tabellen einmal updaten und das kostet mich jedes Mal 4 Stunden. Das ist super nervig. Und da haben wir halt oft das Problem, das lohnt sich nicht, dass wir dann Entwickler für einen Monat dran setzen, für diese eine Person. Aber das wäre natürlich schön, wenn das gelöst wäre. Ja. Und genau dafür sehe ich halt diese Low-Code, No-Code-Lösung eigentlich als ideal an, damit Leute so ein bisschen auch die Werkzeuge in der Hand haben, das über jetzt das klassische Chat-Interface hinaus zu nutzen. Mhm. Und wir fangen da gerade an, das auch zu nutzen, da auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen fit zu machen. Und ich glaube, das wird eine der Schlüssel sein, wenn man KI breitflächig nutzen möchte, dass man halt mehr Leute als diese 10 Experten hat, die das machen können, sondern man braucht, man musste wesentlich breiter Fähigkeiten aufbauen, das auch zu nutzen.
Ja, also ein Stück weit auch so eine Art Change-Prozess oder eine Transformation letztendlich der Unternehmenskultur auch in die Hinsicht, dass man jetzt eben auch mehr Menschen enabled, dann KI-Technologie zu benutzen, aber vielleicht auch ein Stück weit zu konfigurieren und selber dann für sich nutzbar zu machen.
Ja, oder? Ja, ich glaube, dieses No-Code, Low-Code, das in meiner Vorstellung ist es so, das ist wie das Nest, ähnlich wie das Nest, wie Excel heutzutage ist. Mhm. Ich meine, damals waren solche Sachen auch neu und irgendwie nur ein paar Leute konnten die benutzen. Ja. Jetzt nutzt jeder Excel. Ja. Ich glaube, wesentlich mehr Leute werden in 5 oder 10 Jahren auch No-Code-Tools benutzen. Mhm. Und wahrscheinlich auch schon eher.
Ja. Wenn man jetzt so auf diesen No-Code-Tool-Markt blickt, dann hat man das Gefühl, man wird erschlagen von unterschiedlichen Lösungen, von irgendwie N8N, über Enterprise-Lösungen von Google und Microsoft und so weiter. Also es gibt ja eigentlich Tausende oder Dutzende von verschiedenen Anbietern. Gibt es da irgendwie was, wie du diese Vielzahl an Anbietern navigierst oder wie du da auch eine Entscheidung findest, was sich da lohnt und was nicht?
Ja, das ist schwierig und auch noch sehr dynamisch. Also da tut sich auch immer noch viel. Also ich kann sagen, ich habe mit Make zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
N8N habe ich auch schon mal ausprobiert, fand ich auch so mit der Chat-Integration ganz charmant. Mhm. Aber ich glaube, da muss man konstant beobachten. Also aber bisher sind wir mit Make ganz gut gefahren. Mhm. Ich nutze auch gerne so Low-Code-Geschichten wie Lovable, wo man dann sich so eine eigene Web-App programmieren kann.
Erklär mal kurz, was ist Lovable?
Ja, genau. Also das ist quasi so ein Tool, da kannst du wie in einem Chat einfach sagen, was diese Software dir programmieren soll. Und dann programmiert sie das.
Ja.
Und das ist recht einfach zugänglich. Also man kann das mit natürlicher Sprache machen, man muss da kein Programmierer sein. Und das geht mittlerweile schon so weit, dass es dir dann auch Backend zusammenbaut.
Ja, also du sprichst in natürlicher Sprache oder schreibst quasi in einem ganz normalen Deutsch, was du gerne für eine Software-Applikation haben möchtest. Und das Programm oder Lovable baut dir sozusagen, schreibt den Code und erzeugt dir eine ausführbare App, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, als irgendwie, was ich privat gemacht habe. Mich stört es immer so, so gerade in kleinen Dörfern hat man oft so Sehenswürdigkeiten, die aber nur irgendwie die lokalen Leute kennen und das wird auch nirgendwo irgendwie, dann steht das niedergeschrieben. Ich habe mir gedacht, okay, wie cool wäre es, wenn man eigentlich so eine App hätte, wo man so Stadtführungen machen kann, erstellen kann. So, dann habe ich mich halt mal einen Abend hingesetzt und habe das dann mal mit Lovable programmiert. Okay. Und man ist dann erstaunt, wie weit man dann doch schon kommt. Das hat dann irgendwie ein Frontend gebaut, das hat dann im Hintergrund so ein paar Datenbanken aufgesetzt und dann konnte ich da schon richtige Sachen eingeben und. Aber das war schon super beeindruckend. Also ich bin auch kein Frontend- oder Backend-Entwickler.
Ja.
Und von daher fand ich das echt erstaunlich, wie gut das mittlerweile funktioniert.
Ja. Ging mir übrigens sehr ähnlich. Also ich habe auch Lovable schon getestet, war sehr beeindruckt, aber auch Replit zum Beispiel ist ja auch noch ein anderes Anbieter, so ein No-Code quasi Entwicklertool. Und finde es auch absolut beeindruckend. Es gibt noch eine Statistik, dass Cursor, also sozusagen die, ja, ich würde sagen, neueste und populärste IDE, also Entwicklerumgebung mit KI-Assistenz, tatsächlich die stärkste Adoption an Usern hat, die ein SaaS bisher erlebt hat. Also tatsächlich von der Steilheitskurve noch vor ChatGPT liegt. Und also wie blickst du da drauf, wie sich vielleicht auch dann im Bereich der Softwareentwicklung und dem Entwickeln von KI-Assistenten, Agenten und ähnlichem, das verändert durch eben die KI, die jetzt viel mehr den Code schreiben wird?
Ja, finde ich super spannend. Ich bin immer noch so ein bisschen vorsichtig dabei, weil ich nicht so richtig beurteilen kann, wie gut das denn wirklich ist. Also ich bin jetzt kein Experte für Cybersecurity und habe jetzt auch selber, also bis auf den Data Science Part, nie an großen Systemen in der Form so mitgearbeitet. Deswegen weiß ich nicht, wie weit das am Ende schon ist, wenn es in so komplexe Geschichten geht, die irgendwie so über so Hobbyprojekte hinausgehen. Aber ich glaube, generell ist das nur eine Frage der Zeit, bis das besser wird, bis das und ich glaube, das wird schon riesige Auswirkungen haben.
Ja. Es gibt jetzt so lustige Beschreibungen von Entwicklern, die dann quasi mit Cursor nur noch das Jira-Ticket quasi nochmal umprompten und dann in den Cursor Composer packen und sich dann erstmal einen Kaffee holen und warten, bis dann sozusagen das neue Feature implementiert wurde. Glaubst du, das wird die Zukunft werden oder bist du da eher noch ein bisschen skeptisch?
Ja, nee, ich glaube schon. Also ich glaube, dass es auch immer noch den Menschen im Prozess brauchen wird. Weil gerade wenn ich mit Cursor oder Lovable arbeite, dann ist es ja tatsächlich so, dass ganz viel das vom Kontext von mir kommt, dass ich da ganz viele Dinge selber bestimmen muss. Mhm. Also klar, das Tool baut mir dann vielleicht irgendwas, aber dann muss ich ja bestimmen, okay, ist das so, wie ich das haben möchte? Möchte ich vielleicht was verändern?
Ja.
Und. Deswegen glaube ich, wird es immer so eine Co-Creation sein. Aber es wird natürlich auch die Geschwindigkeit erhöhen, mit der wir Sachen machen können, mit der wir Sachen ausprobieren können.
Ja, absolut. Klingt total spannend. Vielleicht nochmal ein bisschen Themenwechsel und nochmal auf euer Kerngeschäft schauend. Wie blickst du denn im Moment so auf die Challenges, die ihr dieses Jahr anpacken wollt und die euch vielleicht auch jetzt gerade sozusagen zentral beschäftigen und die ihr vielleicht mit KI auch lösen wollen jetzt in der Zukunft?
Also ich glaube, dieses Jahr wird bei uns ein Jahr, wo wir ganz, ganz viele Grundlagen legen und Sachen anstoßen, die uns sehr, sehr lange dann beschäftigen werden.
Ja. Was gehört dazu?
Also ich glaube, so das Erste ist, dass wir KI auch zum Nutzer bekommen. Also ich meine, was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben, ist KI intern zu nutzen, um da Prozesse zu vereinfachen oder zu unterstützen. Aber ich glaube, das Mediennutzungsverhalten wird sich auch total ändern in den nächsten Jahren. Und wir sehen das ja schon mit Perplexity und Co. Und ich glaube, da müssen wir als Verlage auch was dagegen stellen. Also ich glaube, man kann das keinem verkaufen in 3 bis 5 Jahren, wenn man sagt, unsere Seite sieht noch genauso aus wie heute. Und auf der anderen Seite gehen aber diese ganzen Technologieplattformen in eine ganz andere Richtung und entwickeln sich super stark weiter. Und ich glaube, da müssen wir jetzt irgendwie den Grundstein legen. Mhm. Und da arbeiten wir auch an verschiedenen Sachen. Also diese, ich weiß nicht, ob du diese Kurzzusammenfassung schon mal gesehen hast. Mhm. Da sind wir gerade im Test oder auch an so Antwortmaschinen. Mhm. Also das sind gerade Sachen, wo wir uns besser aufstellen strukturell, aber auch aktiv schon erste Projekte anstoßen. Mhm. Und ich glaube, das wird gerade für die Zukunft unserer Nachrichtenangebote sehr, sehr relevant werden. Mhm.
Glaubst du, dass so das Chat-Interface auch in den Journalismus oder zu den Medienhäusern hineinkommen wird? Das ist sozusagen, ist das eine Form von Inhaltsangeboten, die es in der Zukunft mehr geben wird, auch bei uns?
Schwierige Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also wir sehen ja überall Sachen, die ausprobiert werden bei Perplexity, ob das jetzt irgendwie bei Bild ist, der Hey, ob das jetzt Sachen sind wie Particle News, die so eine App haben, die auch sehr viele KI-Features beinhaltet und so. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die noch nicht grundsätzlich verändern, was wir tun. Mhm. Aber das sind schon so erste Signale, in welche Richtung sich Sachen entwickeln können. Mhm. Und also ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt. Mhm. Ich maß mir nicht an zu sagen, dass ich es weiß. Mhm. Ich sehe da verschiedene Szenarien. Ja. Und wir müssen einfach, glaube ich, gucken, dass wir uns für diese Szenarien irgendwie gut ausrüsten und da gut reagieren können. Mhm.
Und sicherlich auch Erfahrungen sammeln, oder?
Ja, ja. Total. Mhm. Ich meine, am Ende ist es so, am Ende entscheidet ja der Nutzer, was er möchte.
Ja.
Und vielleicht wissen die meisten Nutzerinnen auch noch gar nicht, was sie genau möchten, weil es ist ja immer so dieses Phänomen, wenn du irgendwie gibt es dieses Zitat, wenn man Leute gefragt hätte zu Zeiten der Kutsche, was sie irgendwie gerne gehabt hätten, dann hätten alle gesagt, schnellere Kutschen. Mhm. Aber niemand hätte gesagt, ein Automobil. Mhm, und ich glaube, viele der Nutzer wissen auch noch gar nicht, was sie haben möchten. Mhm. Und ich glaube, deshalb müssen wir das zusammen herausfinden und dann schauen, okay, wie können wir unsere Angebote daraufhin ausrichten.
Also ihr habt ja auch viele traditionsreiche Marken bei euch im Medienhaus und jetzt hast du eben schon Perplexity angesprochen und ein Trend, den wir ja gleichzeitig auch beobachten, dass Informationen und Nachrichten immer mehr commoditized werden, also immer mehr frei verfügbar werden. Also ich kann bei Perplexity mich jetzt schon informieren über Ereignisse auch vor Ort in einer bestimmten Region oder ähnlichem. Was glaubst du, wie wichtig ist es aber trotzdem eben auch das, was eure Marken auch auszeichnet, sozusagen als Wert zu betrachten? Vielleicht auch nochmal im Hinblick nicht nur auf neue Suchmaschinen, sondern auch auf vielleicht missbräuchliche oder falsche Nutzung von KI auf ganz anderen Plattformen, in den sozialen Medien, wo letztendlich NutzerInnen heute, glaube ich, auch gar nicht mehr so genau wissen, wem sollen sie noch glauben? Wie wichtig sind da eigentlich noch unsere journalistischen Marken?
Ja, total wichtig, glaube ich. Also ich glaube, es gibt ja immer diese These, dass wenn es günstiger wird, Inhalte zu kreieren, dass dann das Internet auch damit geflutet wird und dass es dann auch viel mit falschen oder schlechten Inhalten geflutet wird. Und ich glaube, da ist natürlich eine Chance für Medienmarken wie uns, sich da als stabiler Anker auch hervorzutun. Also das Thema Glaubwürdigkeit, auch das Thema Kuration nimmt da vielleicht nochmal eine andere Stelle ein, weil auch mit dieser Flut von Nachrichten willst du ja vielleicht gar nicht immer konfrontiert werden.
Ja, ja. Und ist das dann quasi etwas, was gegen den KI-Trend geht? Oder glaubst du, man kann das auch miteinander vereinen? Also kann man gleichzeitig KI sich zunutze machen und seine Marken trotzdem stärken und auch vielleicht gegen eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsche Nutzung von KI ein Zeichen setzen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Ich glaube, dass man beides machen kann.
Ja.
Ich glaube, dass man beides gut ausbalancieren muss.
Mhm.
Also ich glaube, dass man jetzt nicht hingehen sollte und Sachen macht, wie ein Großteil unserer Texte wird von der KI geschrieben, weil das ist nicht das, was unsere Leserinnen von uns erwarten, am Ende. Also es ist schon noch wichtig, und das haben wir auch in unseren journalistischen Richtlinien, dass wir alles, was die KI generiert, nochmal von Menschen überprüfen lassen, dass wir regelmäßig gucken, okay, was hat die KI denn für Vorschläge gemacht, und das laufend optimieren darauf hin, dass es halt zum Beispiel nicht halluziniert. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, das miteinander auszubalancieren.
Ja, absolut. Auch da, glaube ich, ist es einfach wichtig, du hast gerade Halluzination angesprochen, dass man eben auch da so ein Erwartungsmanagement macht, ne? Dass man auch auf der einen Seite zeigt, KI kann euch helfen, kann auch Dinge leichter und besser machen, aber man muss eben auch vorsichtig sein und kann nicht allem trauen, was die KI hinten rausspuckt.
Ja, das ist leider so.
Ja, die Frage ist noch, wie lange, aber im Moment ist es auf jeden Fall so. Ja, Daniel, wir sind jetzt fast am Ende. Es war mir große Freude, bis hierhin mit dir zu sprechen. Und wie sozusagen bei Off the Record üblich, haben wir zum Abschluss noch eine kleine Fragerunde vorbereitet mit 10 Fragen, wo ich dich bitten würde, einfach kurz und knackig darauf zu antworten.
Okay.
Wollen wir damit starten?
Ja, gerne.
Super. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Lovable.
Cool. Was war dein letzter Prompt?
Was muss ich in einem Podcast beachten, wenn ich zu Gast bin?
Sehr gut. Hast dich gut vorbereitet, mit Hilfe von KI. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Angst habe ich davor, dass wir es verschlafen. Also nicht wir als Gesellschaft. Dass wir es verschlafen und dann nachher von anderen abhängig sind und der Entwicklung nur hinterher gucken.
Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Meine größte Hoffnung ist, dass wir, also ich bin jeden Tag umgeben von smarten, klugen Leuten, und ich glaube, dass wir Potenzial haben, da was Gutes rauszumachen.
Mhm. Cool. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Lustig sein.
Sehr gut. Apropos Off the Record, hast du schon selbst KI-Musik erstellt?
Klar. Also bei meinem Vater auf dem 60. Geburtstag, das kam gut an, weil keiner damit gerechnet hat.
Wurde erkannt, dass es KI-Musik ist, oder?
Ja, klar.
Okay, gut, ja. Du hast es sicherlich auch, den Disclaimer ausgesprochen, ja.
Ja, am Ende dann, ja.
Das wird das KI-Buzzword von 2025.
Agenten.
Safe bet. Das größte Highlight in der KI-Branche.
Wird sein, wenn ich einen Bot für mich ins Meeting schicken kann.
Der größte Flop der Branche.
Finde ich, ist, dass wir im Bereich KI noch sehr stark von großen amerikanischen Tech-Konzernen abhängig sind.
Mhm. Und letzte Frage. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird...
Wird schon werden.
Super. Vielen Dank, Daniel. Schön, dass du da warst.
Ja, danke dir.